Seine geschulte Stimme klang klar, beweglich und fromm über das offene Grab und die gebeugten oder wehmütig zur Seite gelegten Köpfe der anwesenden Herren hin in die kühle und stille Herbstluft hinein. Schließlich beugte er sich über die Gruft, redete die Tote mit ihrem vollständigen Namen an und segnete sie mit dem Zeichen des Kreuzes. Als er verstummte und alle Herren mit ihren schwarz bekleideten Händen den Zylinder vor das Gesicht hielten, um still zu beten, kam ein wenig die Sonne hervor. Es regnete nicht mehr, und in das Geräusch der Tropfen, die vereinzelt von Bäumen und Sträuchern fielen, klang hier und da ein kurzes, feines und fragendes Vogelzwitschern hinein. Und dann machte sich ein jeder daran, den Söhnen und dem Bruder der Toten noch einmal die Hand zu drücken. Thomas Buddenbrook, den dicken und dunklen Stoff seines Überziehers mit feinen silbernen Regentropfen betaut, stand zwischen seinem Bruder Christian und seinem Onkel Justus bei diesem Defilé. Er begann in letzter Zeit ein wenig stark zu werden. Das einzige Anzeichen des Alterns an seinem sorgfältig gepflegten Äußeren, seine Wangen, über die der spitz ausgezogene Schnurrbart hinausragte, rundeten sich. Aber sie waren weißlich, bleich, ohne Blut und Leben. Seine leicht geröteten Augen blickten jedem Herrn, dessen Hand er während eines Augenblicks in der seinen hielt, mit einer matten Höflichkeit ins Gesicht. 4. 8 Tage später saß in Senator Buddenbrooks Privatkomptoir, auf dem Ledersessel zur Seite des Schreibtisches, ein kleiner, glattrasierter Greis mit tief in Stirn und Schläfen gestrichenem, schlohweißem Haar. In gebückter Haltung stützte er sich mit beiden Händen auf die weiße Krücke seines Stockes, ließ das spitz hervorspringende Kinn auf den Händen ruhen und hielt mit bösartig zusammengepressten Lippen und abwärts gezogenen Mundwinkeln von unten herauf einen so abscheulichen und durchdringend tückischen Blick auf den Senator gerichtet, dass es unbegreiflich erschien, warum dieser die Gemeinschaft mit einem solchen Menschen nicht lieber mied. Aber Thomas Buddenbrook saß ohne merkliche Unruhe zurückgelehnt und sprach zu dieser hämischen und dämonischen Erscheinung wie zu einem harmlosen Bürger. Zwischen dem Chef der Firma Johann Buddenbrook und dem Makler Sigismund Gosch ward über die Kaufsumme für das alte Haus in der Mengstraße beratschlagt. Das nahm eine lange Zeit in Anspruch, denn das Angebot von 28.000 Talern Courant, das Herr Gosch gemacht hatte, schien dem Senator zu niedrig, während der Makler sich zur Hölle verschwur, wenn dieser Summe auch nur einen Silbergroschen hinzuzufügen nicht eine Tat des Wahnwitzes wäre. Thomas Buddenbrook sprach von der zentralen Lage und dem ungewöhnlichen Umfange des Grundstückes, aber Herr Gosch hielt mit zischender, gepresster und verbissener Stimme, verzerrten Lippen und grauenerregenden Gesten einen Vortrag über das erdrückende Risiko, das er übernähme. Eine Explikation, die in ihrer lebensvollen Eindringlichkeit beinahe ein Gedicht zu nennen war. Ha! Wann? An wen? Für wie viel er dieses Haus wohl wieder würde absetzen können? Wie oft im Rollen der Jahrhunderte denn eine Nachfrage nach einem solchen Grundstück laut würde? Ob sein hochverehrter Freund und Gönner ihm etwa versprechen könne, dass morgen mit dem Zuge von Büchen ein Nabob aus Indien eintreffen werde, um sich im Buddenbrookschen Hause einzurichten? Er, Sigismund Gosch, werde damit sitzen bleiben. Damit sitzen bleiben werde er, und dann sei er ein geschlagener, ein endgültig vernichteter Mensch, der nicht mehr die Zeit haben werde, sich zu erheben, denn seine Uhr sei abgelaufen, sein Grab sei geschaufelt. Geschaufelt sei es. Und da diese Wendung ihn fesselte, so fügte er noch etwas von schlotternden Lemuren und dumpf auf den Sargdeckel fallenden Erdschollen hinzu. Dennoch gab der Senator sich nicht zufrieden. Er sprach über die vortreffliche Teilbarkeit des Grundstückes, betonte die Verantwortung, die er seinen Geschwistern gegenüber trage, und beharrte bei dem Preise von 30.000 Talern Courant, um dann aufs Neue mit einem Gemisch von Nervosität und Wohlgefallen eine wohlpointierte Entgegnung des Herrn Gosch anzuhören. Es dauerte wohl 2 Stunden lang, in deren Verlaufe Herr Gosch Gelegenheit hatte, alle Register seiner Charakterkunst zu ziehen. Er spielte gleichsam ein doppeltes Spiel. Er spielte einen heuchelnden Bösewicht. »Schlagen Sie ein, Herr Senator, mein jugendlicher Gönner. 84.000 Courantmark. Es ist das Angebot eines alten, ehrlichen Mannes«, sagte er mit süßer Stimme, indem er den Kopf auf die Seite legte, sein von Grimassen verwüstetes Gesicht zu einem Lächeln der treuherzigen Einfalt verzog und seine Hand, eine große, weiße Hand mit langen und zitternden Fingern von sich streckte. »Aber das war Lüge und Verräterei. Ein Kind hätte diese heuchlerische Maske durchschauen müssen, unter welcher die tiefinnere Schurkenhaftigkeit dieses Menschen grässlich hervorgrinste.« Endlich erklärte Thomas Buddenbrook, dass er sich eine Bedenkzeit erbitten und jedenfalls mit seinen Geschwistern Rücksprache nehmen müsse, bevor er die 28.000 Taler akzeptiere, was wohl kaum jemals geschehen könne. Er brachte vorderhand das Gespräch auf ein neutrales Gebiet, erkundigte sich nach den geschäftlichen Erfolgen des Herrn Gosch, nach seinem persönlichen Wohlergehen. Herrn Gosch ging es schlecht. Mit einer schönen und großen Armbewegung wies er die Annahme zurück, er könne zu den Glücklichen gehören. Das beschwerliche Greisenalter nahte heran. Es war da, wie gesagt, seine Grube war geschaufelt. Er konnte abends kaum noch sein Glas Grog zum Munde führen, ohne die Hälfte zu verschütten. So machte der Teufel seinen Arm zittern. Da nützte kein Fluchen. Der Wille triumphierte nicht mehr. Immerhin, er hatte ein Leben hinter sich, ein nicht ganz armes Leben. Mit wachen Augen hatte er in die Welt gesehen. Revolutionen und Kriege waren vorübergebraust und ihre Wogen waren auch durch sein Herz gegangen, sozusagen. Ha, verdammt, das waren andere Zeiten gewesen, als er während jener historischen Bürgerschaftssitzung an der Seite von des Senators Vater neben Konsul Johann Buddenbrook dem Ansturm des wütenden Pöbels getrotzt hatte. Der schrecklichste der Schrecken. Nein, sein Leben war nicht arm gewesen, auch innerlich nicht so ganz. Verdammt, er hatte Kräfte verspürt, und wie die Kraft, so das Ideal, sagt Feuerbach. Und auch jetzt, seine Seele war nicht verarmt, sein Herz war jung geblieben, es hatte nie aufgehört, würde nie aufhören, grandioser Erlebnisse fähig zu sein, seine Ideale warm und treu zu umschließen. Er würde sie mit ins Grab nehmen, gewiss. Aber waren Ideale dazu da, erreicht und verwirklicht zu werden? Keineswegs. Die Sterne, die begehrt man nicht, aber die Hoffnung. Oh, die Hoffnung, nicht die Erfüllung, die Hoffnung war das Beste im Leben. L'espérance toute trompeuse qu'elle est, sert au moins à nous mener à la fin de la vie par un chemin agréable. Das hat La Rochefoucauld gesagt. Und es war schön, nicht wahr? Ja, sein hochverehrter Freund und Gönner brauchte dergleichen nicht zu wissen. Wen die Wogen des realen Lebens hoch auf ihre Schultern genommen hatten, dass das Glück seine Stirn umspielte, der brauchte solche Dinge nicht im Kopfe zu haben. Aber wer einsam tief unten im Dunkel träumte, der hatte dergleichen nötig. »Sie sind glücklich«, sagte er plötzlich, indem er eine Hand auf des Senators Knie legte und mit schwimmendem Blick zu ihm emporsah. »Oh doch, versündigen Sie sich nicht, indem Sie das leugnen. Sie sind glücklich. Sie halten das Glück in den Armen. Sie sind ausgezogen und haben es sich mit starkem Arm erobert, mit starker Hand«, verbesserte er sich, weil er die zu schnelle Wiederholung des Wortes »Arm« nicht ertragen konnte. Dann verstummte er, und ohne ein Wort von des Senators abwehrender und resignierter Antwort zu vernehmen, fuhr er fort, ihm mit einer dunklen Träumerei ins Gesicht zu blicken. Plötzlich richtete er sich auf. »Aber wir plaudern«, sagte er, »und doch sind wir in Geschäften zusammengekommen. Die Zeit ist kostbar. Verlieren wir sie nicht mit Bedenken. Hören Sie mich an. Weil Sie es sind, verstehen Sie mich? Weil...« Es sah aus, als wollte Herr Gosch aufs Neue in ein schönes Sinnen versinken, aber er raffte sich auf und rief mit einer weiten, schwungvollen und enthusiastischen Geste: 29.000 Taler, 87.000 Mark Courant für das Haus Ihrer Mutter. Top! und Senator Buddenbrook schlug ein. Frau Permaneder fand, wie zu erwarten stand, den Kaufpreis zum Lachen gering. Würde jemand in Anbetracht der Erinnerungen, die sich für sie daran knüpften, 1 Million für das Haus auf den Tisch gezählt haben, sie hätte dies als eine anständige Handlungsweise empfunden, weiter nichts. Indessen gewöhnte sie sich rasch an die Zahl, die ihr Bruder ihr genannt hatte, besonders da ihr Denken und Trachten von Zukunftsplänen in Anspruch genommen war. Sie freute sich von Herzen über die vielen guten Möbel, die ihr zugefallen waren, und obgleich fürs Erste niemand daran dachte, sie aus ihrem Elternhause zu verjagen, betrieb sie das Auffinden und Mieten einer neuen Wohnung für sich und die ihren mit vielem Eifer. Der Abschied würde schwer sein, gewiss, der Gedanke daran trieb ihr die Tränen in die Augen. Aber andererseits hatte die Aussicht auf Neuerung und Veränderung doch ihren Reiz. War es nicht fast wie eine neue, eine vierte Etablierung? Wieder besichtigte sie Wohnräume, wieder nahm sie Rücksprache mit dem Tapezierer Jakobs, wieder unterhandelte sie in den Läden über Portieren und Läuferstoffe. Ihr Herz pochte. Wahrhaftig, das Herz dieser alten, vom Leben gestellten Frau schlug höher. So vergingen Wochen, 4, 5 und 6 Wochen. Der erste Schnee kam, der Winter war da, die Öfen prasselten und Buddenbrooks überlegten traurig, wie diesmal das Weihnachtsfest vergehen werde. Da plötzlich geschah etwas, etwas Dramatisches, etwas über alle Maße Überraschendes. Der Lauf der Dinge nahm eine Wendung, die das allgemeinste Interesse verdiente und auch erhielt. Ein Ereignis trat ein, es schlug ein. Es machte, dass Frau Permaneder inmitten ihrer Geschäfte stille stand und erstarrte. »Thomas«, sagte sie, »bin ich verrückt? Fantasiert vielleicht Gosch? Es kann nicht möglich sein. Es ist zu absurd, zu undenkbar, zu...« Sie verstummte und hielt ihre Schläfen mit beiden Händen erfasst. Aber der Senator zuckte die Achseln. »Liebes Kind, noch ist nichts entschieden. Aber der Gedanke, die Möglichkeit ist aufgetaucht. Und bei einiger ruhigen Überlegung wirst du finden, dass an der Sache gar nichts Undenkbares ist. Ein bisschen frappierend ist es gewiss. Ich trat auch einen Schritt zurück, als Gosch es mir sagte. Aber undenkbar? Was steht denn im Wege?« »Ich überlebe es nicht«, sagte sie, setzte sich in einen Stuhl und blieb regungslos. Was ging vor? Schon hatte sich ein Käufer für das Haus gefunden, oder doch eine Person, die Interesse für den Fall an den Tag legte und bereits dem Wunsche Ausdruck gegeben hatte, das feilstehende Besitztum behufs weiterer Unterhandlungen einmal gründlich in Augenschein zu nehmen. Und diese Person war Herr Hermann Hagen Ström, Großhändler und königlich-portugiesischer Konsul. Als das erste Gerücht Frau Permaneder erreicht hatte, war sie gelähmt gewesen, verblüfft, vor den Kopf geschlagen, ungläubig, unfähig, den Gedanken in seiner Tiefe zu erfassen. Nun aber, da die Frage mehr und mehr an Form und Gestalt gewann, da der Besuch Konsul Hagenströms in der Mengstraße ganz einfach schon vor der Türe stand, nun raffte sie sich zusammen und es kam Leben in sie. Sie protestierte nicht, sie bäumte sich auf. Sie fand Worte, glühende und scharfschneidige Worte, und sie schwang sie wie Brandfackeln und Kriegsbeile. »Dies geschieht nicht, Thomas. Solange ich lebe, geschieht dies nicht. Wenn man seinen Hund verkauft, so sieht man danach, was für einen Herrn er bekommt. Und Mutters Haus, unser Haus, das Landschaftszimmer.« »Aber ich frage dich ja, was denn eigentlich im Wege steht?« »Was im Wege steht? Grundgütiger Gott, was im Wege steht? Berge sollten ihm im Wege stehen, diesem dicken Menschen Thomas. Berge! Aber er sieht sie nicht. Er kümmert sich nicht darum. Er hat kein Gefühl dafür. Ist er denn ein Vieh? Seit Urzeiten sind Hagenströms unsere Widersacher. Der alte Hinrich hat Großvater und Vater schikaniert. Und wenn Hermann dir noch nichts Ernstliches hat antun können, wenn er dir noch keinen Knüppel zwischen die Beine geworfen hat, so geschah es, weil sich ihm noch keine Gelegenheit dazu bot. Als wir Kinder waren, habe ich ihn auf offener Straße geohrfeigt, wozu ich meine Gründe hatte. Und seine holdselige Schwester Julchen hat mich dafür beinahe zu Schanden gekratzt. Das sind Kindereien, gut. Aber sie haben voll Hohn und Freude zugesehen, wenn wir Unglück hatten. Und meistens war ich diejenige, die ihnen dieses Vergnügen verschaffte. Gott hat es so gewollt. Aber inwiefern der Konsul dir geschäftlich geschadet und mit welcher Unverschämtheit er dich überflügelt hat, das musst du selbst am besten wissen, Tom. Darüber kann ich dich nicht belehren. Und als zu guter Letzt noch Erika eine gute Heirat machte, da hatte sie gewurmt, so lange, bis sie es fertiggebracht hatten, den Direktor aus der Welt zu schaffen und einzusperren. Durch die Hand ihres Bruders, dieses Katers, dieses Satans von Staatsanwalt. Und nun wollen sie sich erfrechen. Sie entblöden sich nicht. Höre, Toni, erstens haben wir in der Sache ja ernstlich gar nicht mehr mitzureden. Denn wir haben mit Gosch abgeschlossen und es ist nun an ihm, das Geschäft zu machen, mit wem er will. Ich gebe dir ja zu, dass eine gewisse Ironie des Schicksals darin läge. Ironie des Schicksals? Ja, Tom, das ist nun deine Art, dich auszudrücken. Ich aber nenne es eine Schmach. Einen Faustschlag mitten ins Gesicht, und das wäre es. Bedenkst du denn nicht, was es bedeutet? So bedenke doch, was es bedeuten würde, Thomas. Es würde bedeuten, Buddenbrook sind fertig. Sie sind endgültig abgetan. Sie ziehen ab und Hagenströms rücken mit Kling und Klang an ihre Stelle. Nie, Thomas, niemals wirke ich mit bei diesem Schauspiele. Niemals biete ich die Hand zu dieser Niederträchtigkeit. Mag er nur kommen, lass ihn nur sich unterstehen, hierher zu kommen, um das Haus zu besichtigen. Ich empfange ihn nicht, das glaube mir. Ich setze mich mit meiner Tochter und meiner Enkelin in ein Zimmer und drehe den Schlüssel um und verwehre ihm den Eintritt. Das tue ich. Du wirst es machen, wie du es für klug hältst, meine Liebe. Und vorher überlegen, ob es nicht ratsam sein wird, den gesellschaftlichen Anstand aufmerksam zu wahren. Vermutlich glaubst du, dass Konsul Hagenström sich durch dein Benehmen tief getroffen fühlen würde? Nein. Weit gefehlt, mein Kind. Er würde sich weder erfreuen noch erbosen darüber, sondern er würde erstaunt sein, kühl und gleichgültig erstaunt. Die Sache ist die, dass du bei ihm dieselben Gefühle gegen dich und uns voraussetzest, die du gegen ihn hegst. Irrtum, Toni. Er hasst dich ja gar nicht. Warum sollte er dich hassen? Er hasst keinen Menschen. Er sitzt in Erfolg und Glück und ist voll Heiterkeit und Wohlwollen. Glaub mir das eine. Ich habe dir schon mehr als 10-mal versichert, dass er dich auf der Straße in der liebenswürdigsten Weise grüßen würde, wenn du dich überwinden könntest, einmal nicht gar zu kriegerisch und hochmütig in die Luft zu blicken. Er wundert sich darüber. 2 Minuten lang empfindet er ein ruhevolles und etwas mokantes Erstaunen. Unfähig, einen Mann, dem niemand etwas anhaben kann, aus dem Gleichgewicht zu bringen. Was wirfst du ihm vor? Wenn er mich geschäftlich weit überflügelt hat und mir hier und da mit Erfolg in öffentlichen Angelegenheiten entgegentritt, schön und gut, so muss er denn wohl ein tüchtigerer Kaufmann und ein besserer Politiker sein als ich. Durchaus kein Grund, so sonderbar wütend zu lachen, wie du da tust. Um aber auf das Haus zurückzukommen, so hat ja das Alte längst kaum noch eine tatsächliche Bedeutung für die Familie, sondern die ist allmählich ganz auf das Meine übergegangen. Ich sage das, um dich für jeden Fall zu trösten. Andererseits ist es ja klar, wodurch Konsul Hagenström auf Kaufgedanken gebracht worden ist. Die Leute sind emporgekommen, ihre Familie wächst, sie sind mit Möllendorfs verschwägert und an Geld und Ansehen den Ersten gleich. Aber es fehlt ihnen etwas, etwas Äußerliches, worauf sie bislang mit Überlegenheit und Vorurteilslosigkeit verzichtet haben. Die historische Weihe, sozusagen, das Legitime. Sie scheinen jetzt Appetit danach bekommen zu haben, und Sie verschaffen sich etwas davon, indem Sie ein Haus beziehen wie dieses hier. Pass auf, der Konsul wird hier alles möglichst konservieren. Er wird nichts umbauen. Er wird auch das Dominus Providebit über der Haustür stehen lassen. Obgleich man billig sein und ihm zugestehen muss, dass nicht der Herr, sondern er ganz allein der Firma Strunk und Hagenström zu einem so erfreulichen Aufschwung verholfen hat. Bravo, Tom. Ach, wie das wohltut, einmal von dir eine Bosheit über ihn zu hören. Das ist ja eigentlich alles, was ich will. Mein Gott, hätte ich deinen Kopf, wie wollte ich ihm zusetzen? Aber da stehst du nun. Du siehst ja, dass mein Kopf mir tatsächlich wenig nützt. Aber da stehst du nun, sage ich, und sprichst über die Sache mit dieser unfasslichen Gelassenheit und erklärst mir Hagenströms Handlungsweise. Ach, rede, wie du willst. Du hast ein Herz im Leibe so gut wie ich, und ich glaube einfach nicht, dass es dich innerlich so ruhig lässt, wie du tust. Du antwortest mir auf meine Klagen. Vielleicht willst du dich selbst nur trösten. Jetzt wirst du vorlaut, Toni. Wie ich tue, das gilt, bitte ich mir aus. Alles Übrige geht niemanden etwas an. Sage mir nur das eine, Tom. Ich flehe dich an. Wäre es nicht ein Fiebertraum? Vollkommen. Ein Alpdrücken? Warum nicht? Eine Katzenkomödie zum Heulen? Genug, genug. Und Konsul Hagenström erschien in der Mengstraße? Er erschien zusammen mit Herrn Gosch, der seinen Jesuitenhut in der Hand, gebückt und verräterisch um sich blickend, an dem Volkmädchen vorbei, das die Karten überbracht hatte und die Glastür offen hielt, hinter dem Konsul ins Landschaftszimmer trat. Hermann Hagenström, in einem fußlangen, dicken und schweren Pelze, der vorne offen stand und einen grün-gelben, faserigen und durablen englischen Winteranzug sehen ließ, war eine großstädtische Figur, ein imposanter Börsentypus. Er war so außerordentlich fett, dass nicht nur sein Kinn, sondern sein ganzes Untergesicht doppelt war, was der kurzgehaltene blonde Vollbart nicht verhüllte, ja, dass die geschorene Haut seiner Schädeldecke bei gewissen Bewegungen der Stirn und der Augenbrauen dicke Falten warf. Seine Nase lag platter als jemals auf der Oberlippe und atmete mühsam in den Schnurrbart hinein. Dann und wann aber musste der Mund ihr zu Hilfe kommen, indem er sich zu einem ergiebigen Atemzuge öffnete. Und das war noch immer mit einem gelinde schmatzenden Geräusch verbunden, hervorgerufen durch ein allmähliches Loslösen der Zunge vom Oberkiefer und vom Schlunde. Frau Permaneder verfärbte sich, als sie dieses altbekannte Geräusch vernahm. Eine Vision von Zitronensemmeln mit Trüffelwurst und von Straßburger Gänseleberpastete suchte sie heim dabei und hätte beinahe für einen Augenblick die steinerne Würde ihrer Haltung erschüttert. Das Trauerhäubchen auf dem glattgescheitelten Haar, in einem vortrefflich sitzenden schwarzen Kleid, dessen Rock mit Volants bis oben hinauf besetzt war, saß sie mit gekreuzten Armen und etwas emporgezogenen Schultern auf dem Sofa und richtete noch beim Eintritt der beiden Herren eine gleichgültige und ruhevolle Bemerkung an ihren Bruder, den Senator, der es nicht hätte verantworten können, sie in dieser Stunde im Stiche zu lassen. Sie blieb auch noch sitzen, während der Senator, der den Gästen bis zur Mitte des Zimmers entgegengeschritten war, eine herzliche Begrüßung mit dem Makler Gosch und eine korrekt höfliche mit dem Konsul tauschte, erhob sich dann auch ihrerseits, vollführte eine gemessene Verbeugung vor beiden zugleich und beteiligte sich dann ohne jedweden Übereifer mit Wort und Hand an den Aufforderungen ihres Bruders, gefälligst Platz zu nehmen. Übrigens hielt sie hierbei vor unberührter Gleichgültigkeit ihre Augen beinahe ganz geschlossen. Während man sich setzte und im Verlaufe der ersten darauf folgenden Minuten sprachen abwechselnd der Konsul und der Makler. Herr Gosch bat mit abstoßend falscher Demut, hinter der allen sichtbar die Tücke lauerte, gütigst die Störung zu entschuldigen, doch hege Herr Konsul Hagenström den Wunsch, einen Rundgang durch die Räumlichkeiten des Hauses zu tun, da er eventuell als Käufer darauf reflektiere. Und dann wiederholte der Konsul mit einer Stimme, die Frau Permaneder wiederum an belegte Zitronensemmeln gemahnte, dasselbe noch einmal in anderen Worten. Ja, in der Tat, der Gedanke sei ihm gekommen und er sei schnell zum Wunsche geworden, den er sich und den Seinen erfüllen zu können hoffe, gesetzt, dass nicht Herr Gosch ein gar zu gutes Geschäft dabei zu machen beabsichtige. Haha! Nun, er zweifle nicht, dass sich die Angelegenheit zur allseitigen Zufriedenheit werde ordnen lassen. Sein Gehaben war frei, sorglos, behaglich und weltmännisch. Was seinen Eindruck auf Frau Permaneder nicht verfehlte, besonders da er aus Courtoisie sich mit seinen Worten fast immer an sie wandte. Er ließ sich sogar darauf ein, seinen Wunsch in beinahe entschuldigendem Ton ausführlich zu begründen. »Raum, mehr Raum«, sagte er. »Mein Haus in der Sandstraße. Sie glauben es nicht, gnädige Frau, und Sie, Herr Senator, es wird uns effektiv zu eng. Wir können uns manchmal nicht mehr darin rühren. Ich rede nicht einmal von Gesellschaft. Bewahre, es ist effektiv nur die Familie nötig. Huneus, Möllendorfs, die Angehörigen meines Bruders Moritz. Und wir befinden uns effektiv wie die Heringe. Also warum, nicht wahr?«